dieser Folge werfen wir einen Blick auf junge Menschen in der Ukraine und ihr Engagement für die Zivilgesellschaft. Wie arbeitet man als Jugendorganisation in einem Land im Krieg? Was motiviert junge Menschen weiterzumachen, trotz Sirenen, Verlust und Dauerstress?
Wir können die Situation nicht ändern, aber wir haben ein paar Stunden Zeit, um uns freiwillig zu engagieren. Jeden Tag reparieren wir ein neues Fahrrad und Tscherniv gewinnt einen neuen Radfahrer dazu. An einem anderen Tag recyceln wir 10 Kilo Plastik und machen aus Müll etwas Nützliches. Mein Traum ist es, dass unsere Stadt nach dem Krieg besser wird als je zuvor. Und genau das treibt uns an, weiterzumachen.
Was brauchen Sie, um durchzuhalten, um gestalten zu können, auch von uns hier in Deutschland? Und welche Visionen haben Sie für eine demokratische, lebenswerte Ukraine nach dem Krieg? Ich habe mit jungen Menschen gesprochen, die geblieben sind, die organisieren, unterstützen, Brücken bauen, obwohl sie selbst kaum Luft zum Atmen haben. Aber auch mit einer jungen Frau, die fliehen musste und nun aus Deutschland heraus für ihr Land weiterdenkt.
Ich glaube, dass man nicht immer nur große Dinge tun muss, um etwas für sein Land zu tun. Manchmal reicht es einfach, seine Geschichte zu erzählen, und genau das habe ich in den letzten Jahren versucht.
Lassen Sie uns eintauchen in eine Folge über gelebte Resilienz, Verantwortung und die Hoffnung einer Generation, deren Zukunft gerade auf der Weltbühne verhandelt wird.
Wir wissen genau, dass dieser Krieg ein Angriff eines Aggressors ist, der uns in seine Einflusssphäre zwingen will. Für uns steht fest, wir wollen kein Teil Russlands sein. Wir fühlen uns nicht als Russen. Europa ist unser natürlicher Weg.
Europe is our natural choice.
Trümmer und Träume. Zivilgesellschaft für die Ukraine.
Уламки та мрії. Громадянське суспільство для України.
Ein Podcast der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
So klingt seit 3 Jahren Tschernihiw, eine Stadt nördlich von Kiew und nur 80 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 wird die Stadt mehrfach Ziel russischer Raketen. Zu Beginn des Aggressionskriegs wird sie massiv umkämpft und teilweise eingekesselt. Der damals 34-jährige Serhi Bezborodko ist vor Ort.
I was in Chernihiv, of course. It was a simple morning, but at 6 o'clock I have a phone call from my father.
Ich war in Chernihiw. Es war eigentlich ein ganz normaler Morgen, bis um 6 Uhr mein Vater anrief. Er sagte, Sergei, mach dir keine Sorgen, aber der Krieg hat begonnen. Bitte komm zu uns. Ich war schockiert. Ich begann nach Nachrichten zu suchen und sah hunderte von Meldungen. Explosionen hier, Explosionen dort. Russische Truppen rückten aus vielleicht 10 verschiedenen Richtungen vor. Nach ein paar Stunden im Schockzustand wurde mir klar, wir sind nur 80 Kilometer von der Grenze entfernt. Ich dachte, es würde noch etwas dauern, bis sie Tschernihiw erreichen. Aber gegen 10 Uhr hörte ich den ersten Luftalarm und sah Rauch über der Stadt aufsteigen.
Er bleibt bei seinen Eltern, bis sich die Lage beruhigt und die Stadt nicht mehr eingekesselt ist.
Alle waren wie in einer Schockstarre. Aber dann begann ich, meinen Freundinnen zu schreiben. Wie geht's euch? Wo seid ihr? Was macht ihr? Nach ein paar Nachrichten hin und her war uns klar, wir müssen etwas tun. Wir müssen irgendwie helfen. Den Menschen, die unsere Stadt verteidigen, und auch den zivilen EinwohnerInnen.
Was mit ein paar Nachrichten unter FreundInnen beginnt, wird schnell zu einer klaren Entscheidung. Nicht abwarten, sondern handeln. Doch Serhis Engagement beginnt nicht erst mit dem Angriff im Februar 2022. Er leitet schon seit Jahren Eko Misto, eine Jugendorganisation aus Tschernihiw. Entstanden nach dem Euromaidan 2014, setzt sich Eko Misto seither für Umweltschutz und eine nachhaltige Stadtentwicklung ein.
Before full scale invasion, we were a group of activists and our most.
Vor Beginn der großflächigen Invasion konzentrierten sich unsere Aktivitäten vor allem auf Mülltrennung, Recycling und kleinere urbane Projekte. Vor allem in einem Park nahe unseres Hauptstandorts.
Which is near our main location.
So beschreibt er die Arbeit der NGO. Was ist seit dem russischen Großangriff anders?
Der Krieg hat alles verändert. Vom ersten Tag an wurde unser Hauptstandort durch Beschuss beschädigt. Dann begann unsere örtliche Territorialverteidigung, ihn zu nutzen. Also haben sie ihn für uns geschlossen. Und er ist bis heute nicht mehr zugänglich.
Und doch machen sie weiter. Die Polytechnische Universität in Tschernihiw stellt Ecomisto Räume zur Verfügung. Von dort aus nehmen sie ihre Arbeit wieder auf. Sie richten eine Mitmachwerkstatt ein, wo nicht nur Werkzeug geteilt wird, sondern auch Zeit, Erfahrung und Ideen. Und sie entdecken bald ganz neue Felder für sich.
Wir haben gemerkt, dass es in Tschernihiw eine starke Fahrrad-Community gibt. Also haben wir eine Bike Kitchen gegründet. Ich kannte das Konzept aus Bratislava und Prag, aber wir haben es auf unsere Weise umgesetzt. Mit Werkzeug und Unterstützung aus Tschechien begannen wir, Fahrräder zu reparieren. Für ukrainische Freiwillige, SozialarbeiterInnen, medizinisches Personal und Binnenvertriebene. Daraus ist unser Projekt Bikes for Ukraine entstanden. Fahrräder sind heute unglaublich nützlich, denn viele Brücken und Straßen in Tschernihiw sind noch immer zerstört, genauso wie zahlreiche Autos. Auch der öffentliche Nahverkehr funktioniert nur eingeschränkt. Viele Trolleybuslinien sind nach wie vor nicht repariert.
Mittlerweile hat Ecomisto über 1000 Fahrräder repariert und kostenlos an die Bevölkerung ausgegeben. Außerdem verleihen sie Lastenräder für größere Transporte und organisieren regelmäßig Rad-Events, um weiterhin Menschen für umweltfreundliche Mobilität zu begeistern.
Heute ist es auch unser strategisches Ziel, nachhaltige Mobilität auszubauen. Denn Radfahren ist einfach der bessere Weg, um sich in der Stadt fortzubewegen. Wir haben Partner, wir haben Ideen. Und wir wollen unsere Stadt besser machen, selbst im Krieg.
Wie Serhii engagieren sich viele junge Menschen in der Ukraine aktiv für ihre Gemeinschaft. Schon vor dem Krieg beteiligten sich etwa 12% der Jugendlichen regelmäßig. Rund ein Drittel unterstützte zivilgesellschaftliche Projekte. Seit der russischen Invasion ist dieses Engagement deutlich gewachsen. Junge Menschen helfen bei humanitärer Versorgung, Bildungs- und Wiederaufbauprojekten oder leisten psychologische Unterstützung. Sie gestalten aktiv die Zukunft ihres Landes mit. Das bestätigt auch Oleksiy Lavlinenko von der Jugendorganisation Building Ukraine Together, kurz BUR. Besonders in den letzten 3 Jahren hat sie Zulauf erhalten.
Tatsächlich kamen Menschen zu uns, die zuvor nichts mit unserer freiwilligen Arbeit zu tun hatten. Sie hatten einfach das Bedürfnis, in dieser unsicheren Zeit etwas beizutragen. Viele standen im Berufsleben, wollten aber helfen. Also kamen sie, wie auch zu anderen Organisationen, und fragten, kann ich etwas tun? Ich kann mit dem Computer umgehen, ich möchte dies oder das tun. Und so wuchs ihre Rolle Schritt für Schritt.
BUR wurde ebenso wie Ecomisto 2014 im Zuge der Revolution der Würde gegründet und ist heute in der ganzen Ukraine aktiv. Die NGO aus Kiew organisierte Freiwilligencamps, in denen Jugendliche zum Beispiel gemeinsam mit betroffenen Familien Häuser renovierten. Dann kam der Februar 2022.
Die Arbeit von BUR hat sich zunächst stark gewandelt. Für einige Monate rückte die klassische Jugendarbeit in den Hintergrund. Statt auf Freiwilligenarbeit und nonformale Bildung zu setzen, konzentrierte sich das Team auf humanitäre Hilfe, die Unterstützung der Armee und darauf, in ihrem Umfeld sowie bei Partnerorganisationen schnelle und konkrete Hilfe zu mobilisieren.
Nach 2 Monaten kehrten sie zur eigentlichen Arbeit zurück, dem Wiederaufbau.
Es sind vor allem junge Menschen, die ganz konkret mit anpacken und den Wiederaufbau der Ukraine mitgestalten. Buhr lädt dazu ein, an freiwilligen Camps in verschiedenen Gemeinden teilzunehmen. Mal näher an der Frontlinie, mal in kleinen, oft übersehenen Orten im Herzen der Ukraine. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort entstehen dort genau die Dinge, die die jeweilige Gemeinde wirklich braucht. Und das mit den eigenen Händen.
Bevor sich der 34-jährige Oleksii bei Buhr engagierte, hatte er bereits als Freiwilliger viel Erfahrung beim Renovieren gesammelt. In Deutschland, Polen oder den Niederlanden. Schon 7 Jahre hilft er nun in der Ukraine mit. Seit der Vollinvasion ist vieles wie früher und doch ganz anders. Manchmal geht es nicht nur um zerstörte Häuser, sondern auch um verletzte Körper.
Hier 2 Beispiele, die in den Diskussionen immer wieder auftauchen. Durch den Krieg werden viele Menschen weniger mobil. Sie leben mit Behinderungen, etwa nach Verletzungen. Deshalb lernen viele jetzt, wie man Durchgänge und Gebäude barrierefrei gestaltet. Nicht nur für gesunde Menschen, sondern auch für Menschen im Rollstuhl oder mit Sehbehinderung. Und auch das zweite Thema wird immer wichtiger, dezentrale Energieversorgung. Früher hat kaum jemand darüber nachgedacht, wie man Häuser autonomer machen kann. Heute diskutieren junge Menschen über Solarenergie, Batterien und andere Wege, sich unabhängiger zu machen. Nicht nur im eigenen Haushalt, sondern auch als Gesellschaft. Denn jede zerstörte Stromleitung durch den Feind zeigt, wie wichtig Energiesouveränität geworden ist.
Buhr und andere Jugendorganisationen in der Ukraine sind inklusiver, politischer und umweltbewusster geworden. Sie verknüpfen den Wiederaufbau mit Demokratie, Gemeinschaft und dem klaren Ziel der Unabhängigkeit. Junge Menschen fordern eine gerechte und nachhaltige Erneuerung ihres Landes. Serhii und Oleksii beobachten, die neue Generation hat ihre Besonderheiten.
Junge Menschen sind mit sehr unterschiedlichen Problemen konfrontiert. Ich würde sagen, dass eines der größten Probleme nach wie vor Bildungslücken sind, weil junge Menschen jahrelang nicht richtig lernen konnten, Wissen und Kompetenzen nicht richtig erwerben konnten.
Denn zunächst waren Kinder und Jugendliche durch Corona oft isoliert, hatten Unterricht nur vor dem Bildschirm zu Hause und kaum soziale Kontakte. Bald darauf begann die Vollinvasion. Auch Serhii kennt Herausforderungen mit den Jüngeren.
If we are talking about a Comista team, we are working with youth from maybe.
Wenn wir über das Team von Ecomisto sprechen, wir arbeiten mit jungen Menschen ab der 10. oder 11. Klasse bis hin zum Studierendenalter. Die Corona-Jahre und auch der Krieg haben diese Generation stark verändert. Es ist schwer zu beschreiben, aber wir merken, dass junge Leute heute weniger verbunden sind, zumindest im direkten persönlichen Kontakt. Viele haben Jahre im Online-Unterricht verbracht. In der Ukraine läuft die Bildung nun schon im 4. Jahr fast ausschließlich digital. Eine der wichtigsten Aufgaben ist deshalb nicht mehr nur, ihnen etwas beizubringen, sondern sie überhaupt wieder daran zu gewöhnen, miteinander zu sprechen, einander zuzuhören, in echten Begegnungen.
Der wenige Kontakt von Heranwachsenden zu anderen Menschen hat gravierende Folgen, weiß Oleksii zu berichten. Was er mir erzählt, schockiert mich.
Man sieht, dass die Informationsflut zunehmend intensiver und gefährlicher wird. Was früher noch harmlos wirkte, hat heute eine neue Dimension erreicht. Junge Menschen werden inzwischen gezielt online angeworben, etwa über Telegram, und gegen Bezahlung für Sabotageakte rekrutiert. Das ist eine ernstzunehmende Entwicklung und führt zu einer ganzen Reihe an Problemen.
Oleksii erzählt mir von Kindern, die durch selbstgebaute Sprengsätze verletzt oder getötet wurden. Das zeigt, wie skrupellos das russische Regime agiert. Umso wichtiger ist die Arbeit von Organisationen wie European Youth of Ukraine mit Sitz in Kiew, kurz EYU. Der 25-jährige Felix Scheppel ist ihr Vorstand und berichtet, wie sie Jugendliche ukraineweit politisch, sozial und emotional mit Bildungsprojekten stärken.
So our mission is to educate young people on the topics of European integration and liberalism, as well as showcase the benefits and challenges.
Unsere Mission ist es, junge Menschen über Themen wie europäische Integration und liberale Werte aufzuklären und ihnen sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft aufzuzeigen. Unser Leitspruch lautet: Ukraine in der EU. Wir sehen darin eine Art Rückkehr, denn historisch war die Ukraine bereits Teil Europas. Ein zentrales Projekt, das sich diesem Ziel widmet, ist der Eurotrain. Dabei reisen wir in drei verschiedene Städte in der Ukraine und führen jeweils kompakte Veranstaltungen durch, zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten der europäischen Integration. Denn wir verstehen, europäische Integration ist ein vielschichtiger menschlicher Prozess. Wir suchen nach Wegen, wie die UkrainerInnen, insbesondere die Zivilgesellschaft und die Jugend, das Land näher an die EU heranführen können. Gleichzeitig möchten wir den Menschen in Europa zeigen, die UkrainerInnen sind ein Teil der europäischen Familie.
Bei den Gesprächen mit Felix, Serhi und Oleksi bin ich sehr beeindruckt, wie sie das teilweise neben ihren eigentlichen Jobs schaffen, sich und andere immer wieder für ehrenamtliche Arbeit zu motivieren. Arbeit, die jeden Tag wieder zerstört werden kann. Werden sie nicht langsam müde?
The third year of war changed us totally, our mentality, our health. It's very hard to live.
Das dritte Jahr des Krieges hat uns vollkommen verändert. Unsere Mentalität, unsere Gesundheit. Es ist schwer, ein normales Leben zu führen oder überhaupt in den Tag zu leben, ohne zu wissen, was morgen sein wird. Wir sind im Krieg. Tschernihiw liegt weiterhin nah an der Grenze. Täglich ertönen Luftalarme. Ständig. Wir hören Beschuss, Explosionen. Die Menschen sind müde. Es ist unmöglich, jahrelang ohne Pause Freiwilligenarbeit zu leisten. Man wird erschöpft. Man brennt aus.
Neben der ständigen Bedrohung durch Raketenangriffe kämpfen viele AktivistInnen auch mit ganz alltäglichen Herausforderungen. Zum Beispiel, wie sie ihre Projekte überhaupt finanzieren können. Seitdem die Förderung durch USAID für manche ausgelaufen ist, wird es deutlich schwieriger, Vorhaben umzusetzen oder neue Projekte zu planen. Immer wieder müssen neue Partner gefunden werden. Eine zusätzliche Belastung im ohnehin kräftezehrenden Arbeitsalltag, so Felix von EYU.
To be honest, a lot of Ukrainians are really depressed. It's really harsh for us.
Ehrlich gesagt sind viele UkrainerInnen derzeit sehr niedergeschlagen. Es ist nicht leicht, ihnen Mut zu machen und zu erklären, dass nicht alles verloren ist. Aber wir versuchen, ein Beispiel zu sein. Dafür, dass man sich von einem Aggressor nicht unterdrücken lässt. Dieser Krieg ist auch ein Kampf für Demokratie, für europäische Werte und für die Freiheit selbst. Und genau das motiviert uns. Es gibt uns die Kraft, durchzuhalten, ganz gleich, wie lange diese Situation noch andauert.
Der Krieg ist nicht nur militärisch, sondern auch psychisch eine enorme Belastung, besonders für junge Menschen. Viele kämpfen mit Angst, Erschöpfung und Einsamkeit. Jugendorganisationen wie Osvita 360 aus Kiew unterstützen gezielt mit psychosozialer Begleitung, Workshops und Gesprächen für Vertriebene. Sie zeigen auch, mentale Erholung gehört zum Wiederaufbau. Besonders auf dem Land stärken Jugendzentren und Kulturprojekte den sozialen Zusammenhalt. Ein leiser, aber kraftvoller Teil des Widerstands. Doch was gibt den Engagierten selbst die Kraft, weiterzumachen?
The answer is pretty clear. We do not have other options.
Die Antwort ist eigentlich ganz klar. Wir haben keine andere Wahl. Es ist gerade keine Zeit, um zu weinen. Wir wissen genau, dass dieser Krieg ein Angriff eines Aggressors ist, der uns in seine Einflusssphäre zwingen will. Und wir vergessen nicht, der Krieg hat nicht erst vor 3 Jahren begonnen, sondern 2014, als die ukrainische Gesellschaft sich klar für Europa entschieden hat. Was wir jetzt erleben, ist nur ein weiteres Kapitel dieses Krieges. Für uns steht fest, wir wollen kein Teil Russlands sein. Wir fühlen uns nicht als Russen. Europa ist unser natürlicher Weg.
Wer heute Mitte 20 ist, war, als der Krieg im Osten der Ukraine begann, gerade einmal 14. Eine ganze Generation ist mit dem Krieg erwachsen geworden. Resignation ist für viele trotzdem keine Option.
We can't change the situation.
Sich hinzusetzen und zu verzweifeln, kommt auch für Serhii aus Tschernihiw nicht in Frage.
Wir können die Situation nicht ändern. Aber wir haben ein paar Stunden Zeit, um uns freiwillig zu engagieren. Ein paar Stunden, um Bäume zu pflanzen, Plastik zu recyceln. Und wir versuchen, unsere Mission fortzusetzen. Vieles machen wir dabei ehrenamtlich. Für unsere Freundinnen, die sich den Verteidigungskräften angeschlossen haben. Viele von ihnen wurden mobilisiert. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Mit Spenden, mit Generatoren, mit Powerbanks. Einfach mit dem, was gebraucht wird.
Was Felix und Serhii erzählen, macht deutlich: Viele junge Menschen in der Ukraine halten durch, helfen, gestalten mit, ob an der Front oder im Alltag. Mit ihrem Engagement beim Wiederaufbau sind sie aber eher die Ausnahme. In einer Anfang 2025 veröffentlichten Studie des United Nations Development Program Ukraine in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Jugend und Sport der Ukraine gaben 2023 nur 1% der Befragten an, bereits aktiv am Wiederaufbau teilzunehmen. 2024 sank dieser Wert auf 0,4%. Auch die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme verkleinerte sich von 72% im Jahr 2023 auf 59% im Jahr 2024. Daraus lässt sich eine Erschöpfung ableiten. Zwischen den Geschlechtern oder Altersgruppen gab es keine Unterschiede. Es wird also auch langfristig auf Menschen wie Felix, Serhii und Oleksii ankommen.
Ich sehe es als mein persönliches Ziel an, nützlich zu sein. Ich habe mir selbst viele Fragen gestellt, ob ich der Armee beitreten sollte oder nicht. Und viele meiner Freunde rieten mir davon ab, wegen der Bürokratie und wegen meines Charakters. Ich bin Aktivist. Ich versuche, alles zu ändern. Ich versuche, alles besser zu machen. Sie erklärten mir, dass das in der Armee so nicht funktionieren würde. Sie empfehlen mir, nicht beizutreten, sondern dieselbe Person zu bleiben, die sie dazu motiviert, von einer besseren Stadt zu träumen.
Serhii bleibt vorerst neben seinem Amt als Leiter von Ecomisto an der Uni beschäftigt. Manche sind aber an der Front. Oder leben wie Felix mit der Gewissheit, dass sie jeden Tag eingezogen werden könnten. Ein Blick auf die Geschlechterverteilung zeigt, während viele Männer im Land geblieben sind und sich im zivilen oder militärischen Bereich engagieren, sind junge Frauen in der Ukraine zwar ähnlich aktiv, jedoch deutlich seltener an der Front. Viele junge UkrainerInnen mussten auch fliehen, ihr Studium abbrechen, ihre Familien zurücklassen. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Anastasia Pychtina. Dieses Gespräch ist übrigens ein kleines Novum in unserem Podcast. Es wurde nicht per Ferninterview aufgezeichnet, sondern im Studio unserer Produktionsfirma Speak Low in Berlin. Hallo Anastasia, wir haben uns ja 2021 kennengelernt. Da war ich Stadtschreiberin in Odessa und du warst damals noch Schülerin und hast an einem Medienworkshop von mir teilgenommen. Ja, und kurz darauf hat sich deine Lebenssituation völlig verändert. Was hast du getan, nachdem Russland am 24. Februar 2022 die gesamte Ukraine angegriffen hat?
Ja, also natürlich war ich erstmal schockiert und ich konnte es nicht glauben, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich eines Tages aufwache und in meinem Land herrscht Krieg. Ja, also ich wusste auch nicht, was ich machen soll und meine Familie wusste nicht, was wir machen sollen, ob wir ins Ausland fahren sollen oder bleiben. Meine Mutter sagte erstmal, dass das vielleicht eine Woche dauert oder ein paar Tage und deswegen blieben wir. Ja, aber danach hat meine Mutter entschieden, dass ich trotzdem gehen muss.
Ganz alleine? Sie hat dich alleine dann Richtung Deutschland geschickt, ne?
Ja, weil ich wollte in Deutschland studieren und sie hatte Angst, dass ich vielleicht dann nicht mehr nach Deutschland fahren kann. Deswegen hat sie diese Entscheidung getroffen.
Und dann bist du mit einem Rucksack auf dem Rücken los zum Bahnhof in Odessa und bist in einen Zug gestiegen, ganz allein.
Ja, ganz allein und das tut dir auch unendlich weh, weil du sitzt im Zug und du weißt nicht, ob du deine Mutter, deine Schwester irgendwann noch siehst, weil es ist Krieg und niemand weiß, was morgen passiert, ob man morgen aufwacht. Das war sehr schwer und ich wusste auch nicht, wohin ich fahre. Also erstmal nahm ich den Zug nach Lviv und wenn ich im Zug war, habe ich eine der ersten Personen geschrieben, die mir sofort einfiel, meiner Deutschlehrerin Karina Beigelzimmer. Mhm. Ich wusste, wenn irgendjemand mir helfen könnte, dann sie. Und tatsächlich, sie hat alles sofort in Bewegung gesetzt. Über einer ihrer ehemaligen Schülerinnen hat sie eine Familie gefunden, die bereit war, mich aufzunehmen.
Mhm. Du warst damals gerade erst 17 geworden. Wie bist du denn dann in Deutschland aufgenommen worden? Nach einigen Tagen der Zugfahrt der Ungewissheit bist du dann in Berlin angekommen. Wie ging es für dich weiter?
Also nach 4 langen Tagen voller unzähliger Hindernisse und überfüllter Züge bin ich in Berlin angekommen und ich bin dieser Familie, die mich aufgenommen hat, sehr dankbar und ich kann es in Worte nicht fassen, wie ich dankbar dafür bin, dass, obwohl sie mich nicht kannten, haben sie mir ihr Zuhause geöffnet und sie haben mir ein Dach über dem Kopf gegeben, aber nicht nur das, sondern auch ein Gefühl von Geborgenheit und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht allein. Es gab viele Menschen, die mir am Anfang geholfen haben. Sie haben mir Geld gegeben, Kleidung. Also ich habe ganz viele Deutsche kennengelernt, die einfach ihr Herz geöffnet haben und einfach die Ukraine, Ukrainer und Ukrainerinnen unterstützen wollten. Und ja, ich bin unendlich dankbar. Und danach, also später, wurde noch das Jugendamt eingeschaltet, weil ich ja minderjährig war. Ja, um danach meinen Aufenthalt rechtlich zu regeln.
Und dann hast du von hier aus noch deinen Abschluss in der Ukraine gemacht, also Online-Unterricht und komplett deinen Abschluss in der Tasche dann gehabt und hast angefangen in Frankfurt/Oder zu studieren, richtig?
Genau.
Wie war das für dich?
Also ehrlich gesagt war es schon immer mein Traum, in Deutschland zu studieren. Und natürlich habe ich mich gefreut, dass ich in Deutschland studieren darf, aber das war ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe, weil ich dachte, ich fliege dann einfach nach Berlin und beginne mein Studium. Das Leben hat das aber ein bisschen anders gemacht.
Und du hast auch selbst dich engagiert. Du konntest ja schon Deutsch, als du hergekommen bist. Du warst nämlich in Odessa an der Schule Nummer 90. Das ist eine Schule mit Schwerpunkt Deutsch. Das heißt, du hast dann auch selbst hier beim Übersetzen geholfen auf Ämtern.
Ja, es war mir wichtig zu helfen und ich hatte damals das Gefühl, dass wenn ich etwas Nützliches machen darf, dann mache ich es sehr gerne.
Ja, und in der Ukraine warst du Schülersprecherin und Teil des Jugendparlaments in Odessa. Wie engagierst du dich von Deutschland aus für die Ukraine?
Ich glaube, dass man nicht immer nur große Dinge tun muss, um etwas für sein Land zu tun. Manchmal reicht es einfach, seine Geschichte zu erzählen, offen zu sein, anderen den Einblick in die Realität zu geben. Und genau das habe ich in den letzten Jahren versucht. Zum Beispiel habe ich im Jahr 2022, kurz nach meiner Ankunft in Deutschland, einen Workshop geleitet. Das Thema war, was kann ich als Jugendlicher tun, um die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen? Und da habe ich auch meine persönliche Geschichte erzählt. Ich habe auch darüber erzählt, was wir durchmachen und danach haben wir zusammen mit den deutschen Jugendlichen Projekte gemacht, wie man helfen kann. Die Teilnehmenden waren sehr engagiert und das war ein starkes Gefühl, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen.
Du hast also viele schöne Begegnungen in Deutschland gehabt. Du engagierst dich von Deutschland aus für deine Heimat Ukraine. Gab es denn auch Momente, wo du nicht so schöne Begegnungen mit Menschen hattest?
Natürlich, in 3 Jahren in Deutschland habe ich ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Ich lebe in Frankfurt-Oder, einer Stadt, der früher zur DDR gehörte und eine ganz besondere Geschichte hat. Hier leben auch viele Menschen mit russischem Hintergrund und leider spürt man manchmal diese Feindseligkeit gegenüber UkrainerInnen. So finden zum Beispiel jeden Montag bei uns in der Stadt Demonstrationen, allerdings nicht für den Frieden, sondern ausgerechnet zur Unterstützung Russlands. Und das war erstmal schwer für mich.
Das muss sich richtig hart anfühlen, wenn man aus der Ukraine kommt, wo der Krieg einem das ganze Leben geraubt hat und so viel Leid anrichtet täglich, dann solche Demos zu sehen. Wie gehst du damit um?
Also ich reagiere überhaupt nicht darauf, weil ich verstehe, ich kann diesen Menschen meine Position nicht erklären. Aber natürlich kann ich es nicht verstehen, wie die Menschen dafür sein können, dass ein Land ein anderes Land angreift. Weil ich sehe nur die Nachteile.
Hast du das Gefühl, dass der Krieg dir persönlich bestimmte Dinge geraubt hat, von denen du geträumt hattest?
Ja, also als der Krieg begann, war ich im letzten Schuljahr in der 11. Klasse und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 11 Jahre zur Schule gegangen bin und die älteren SchülerInnen beobachtet habe, wie sie ihren Abschlusswalzer tanzten, wie sie Ballons in den Himmel steigen ließen. Und ich habe auch immer davon geträumt, sowas auch mal erleben zu dürfen. Als es dann nur noch ein halbes Jahr bis zum Abschluss war, habe ich mit meiner Mutter angefangen, nach Kleidern zu suchen. Alles schien so nah und dann kam plötzlich der Krieg und hat alles verändert. Der Krieg hat mir aber auch nicht nur den Abschluss geraubt, er hat mir auch noch die Zeit mit meiner Familie geraubt, mit meinen Verwandten. Vor kurzem ist meine Großmutter gestorben und wegen des Krieges konnte ich nicht mal zur Beerdigung fahren. Und das tut mir sehr weh, weil ja, ich hätte natürlich sehr gern viel mehr Zeit mit ihr verbracht und das konnte ich nicht wegen des Krieges. Und natürlich hat der Krieg noch viel mehr zerstört. Viele meiner Freunde und Bekannten, junge Männer in meinem Alter, die gerade einmal 20 Jahre alt sind, sind gestorben, weil sie versuchten, ihr Land zu verteidigen. Und das tut auch sehr weh, wenn jemand, dessen Leben erst angefangen ist, nicht mehr da ist.
Ja, verständlich. Das tut mir alles sehr, sehr leid. Anastasia, was wünschst du dir von Menschen in Deutschland in Bezug auf die Ukraine?
Ich wünsche mir von den Menschen in Deutschland manchmal einfach ein bisschen mehr Mitgefühl und Verständnis für die UkrainerInnen. Ich verstehe, dass es manchmal schwer zu verstehen ist, etwas, was man nicht selbst erlebt hat. Und die Menschen können sich nicht wirklich vorstellen, wie es ist, von einem Tag auf den anderen alles zu verlieren, sein Zuhause, seine Familie, seine Freunde und gezwungen zu sein, in einem fremden Land bei Null anzufangen. Viele Menschen aus der Ukraine wollten nie weg und sie hatten ein ganz normales Leben, ein Zuhause, Pläne, Träume. Und plötzlich mussten sie alles hinter sich lassen, ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkehren können und in ein Land zu ziehen, dessen Sprache man nicht kann, wo alles fremd ist. Das ist unglaublich schwer. Und ich wünsche einfach, dass man uns manchmal ein bisschen freundlicher begegnet, weil wir alle nicht nur Geflüchtete sind, sondern wir sind einfach normale Menschen mit Träumen, mit Ängsten und Hoffnungen. Ja, und gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass wir UkrainerInnen in Deutschland unsere Stimme nicht verlieren, dass wir weiter über die Ukraine sprechen, unsere Geschichte erzählen und uns auch gegenseitig unterstützen und auch den Menschen hier erklären, was gerade passiert, denn nur so kann ein echtes Verständnis entstehen.
Liebe Anastasia, vielen Dank, dass du die Ukraine in unserem Podcast hörbar machst und alles Gute für dich und deine Familie weiterhin.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Und vielen Dank Ihnen nochmal dafür, dass ihr über die Ukraine spricht, dass ihr den Krieg nicht vergesst.
Was Nastja erzählt, steht exemplarisch für viele junge UkrainerInnen, die ihr Zuhause verlassen und sich in einem völlig neuen Umfeld zurechtfinden müssen. Gleichzeitig zeigt ihr Weg auch, Engagement und Bildung gehen weiter, nur unter ganz anderen Bedingungen. Und genau da schließt sich der Kreis zu Serhi, Felix und Oleksiy. Um all das zu bewältigen, braucht es mehr als Mut, nämlich Austausch, Stipendien und starke Partnerschaften, auch international. Denn die Jugendorganisationen in der Ukraine leisten Enormes. Doch ohne Unterstützung von außen stoßen sie an ihre Grenzen. Ecomisto zum Beispiel erhielt vor einiger Zeit eine Förderung von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und wird derzeit von European Endowment for Democracy unterstützt. Was vor Jahren als Gruppe junger Menschen begann, die Müll sammelten, ist heute ein Start-up- und Innovationszentrum. Auch EYU arbeitet mit Partnern aus dem Ausland zusammen.
Wir haben in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung ein Medienforum veranstaltet, bei dem wir auch einem internationalen Publikum die russische Propaganda und Fake News erklären und zeigen wollten, wie man digitale Tools nutzen kann, um mehr zu erfahren und Wege zu finden, der Propaganda entgegenzuwirken.
Auch beim Thema Zusammenarbeit mit internationalen Partnerorganisationen betont Oleksiy, wie wichtig ihm eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist.
Wir bieten unser Fachwissen und unsere Erfahrung an und sagen, wir wissen das, wir wissen jenes, wir können dies und das machen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Mehrwert schaffen, der für Sie als Partner und für uns nützlich und wichtig ist. Mit anderen Worten, wir lernen in den Geschichten der Kooperation, Interaktion und Zusammenarbeit, an denen wir beteiligt sind, selbstbestimmter zu sein. So wünsche ich mir die Ukraine für die Zukunft.
Welche Form der Unterstützung brauchen diese Organisationen derzeit?
Wenn wir über die gesamtukrainische Ebene sprechen, ohne Bezug auf Bildung oder die Arbeit unserer Organisation für die Ukraine, dann braucht die Ukraine Waffen, um sich zu verteidigen.
Felix betont, dass es im eigenen Interesse Deutschlands sein sollte, die Ukraine weiterhin zu unterstützen.
Remind yourself that if Ukraine loses, it could also happen in your country.
Ihr solltet euch immer wieder bewusst machen, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, kann so etwas auch in eurem Land passieren. Das ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Man muss sich auf alles vorbereiten, nicht nur in Jahrhunderten, sondern vielleicht schon in den kommenden Jahrzehnten. Wir sind überzeugt, dass Russland nicht nur gegen uns Krieg führt. Ohne Krieg würde dieses Regime wirtschaftlich nicht überleben. Es hängt stark von der Waffenindustrie und militärischer Macht ab. Deshalb glauben wir, sie bereiten sich nicht nur auf einen Krieg mit der Ukraine vor, sondern mit ganz Europa. Vergesst bitte nicht die Opfer dieses Krieges und vergesst nicht, was hier gerade passiert.
Auch Serhii möchte am Ende unseres Gesprächs eine Botschaft an Deutschland loswerden.
Unterstützt die Ukraine. Organisiert weiterhin Demonstrationen gegen Russland. Denn auch wenn es weltweit viele Krisen gibt, darf nicht vergessen werden, der Krieg in der Ukraine dauert noch immer an.
Organisationen wie BUR oder Ecomisto stärken nicht nur die Demokratie vor Ort, sondern sorgen durch ihren Austausch mit internationalen Partnern dafür, dass ihre Stimmen auch über die Ukraine hinaus Gehör finden. Auch Dachverbände wie der National Youth Council of Ukraine tragen zur wachsenden Sichtbarkeit der Jugendbewegung bei, nicht zuletzt durch die Ernennung von Lviv zur europäischen Jugendhauptstadt 2025. Das Programm stellt junge Menschen in den Mittelpunkt politischer, kultureller und gesellschaftlicher Prozesse mit dem Ziel, Partizipation zu fördern, neue Räume für Engagement zu schaffen und Lviv europaweit als Ort aktiver Jugendbeteiligung sichtbar zu machen. Und wie sehen meine Gesprächspartner die Zukunft?
I guess is this saying that light will win the darkness. We profoundly believe that Russia could not take the history back or take over the history as era or period of different empires is gone.
Ich denke an das Sprichwort, das Licht wird über die Dunkelheit siegen. Wir glauben fest daran, dass Russland die Geschichte nicht zurückdrehen kann. Die Zeit der großen Imperien ist vorbei. Wir sind sehr dankbar, dass wir nicht allein sind. Wir glauben fest daran, dass es die Ukraine weiterhin geben wird. Und wenn alles gut läuft, wird sie vielleicht in 5 bis 7 Jahren Mitglied der EU. Unser Einsatz, auch im Kampf gegen Russland, ist damit aber noch lange nicht vorbei. Denn europäische Werte zu fördern, ist ein langfristiger Prozess. Wir möchten unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Fähigkeiten an die nächste Generation junger UkrainerInnen weitergeben. Eine proeuropäische ukrainische Zivilgesellschaft betrifft nicht nur unsere Generation, sondern auch die, die nach uns kommt. Sie wird unseren Weg weitergehen und aus dieser schwierigen Zeit lernen.
Stay in touch with them and to teach them about what we have been learning during this tough period of time.
Zwischen der großen Vision einer europäischen Zukunft und dem praktischen Alltag vor Ort liegt der Raum, in dem Wandel entsteht. Während Organisationen wie EYU auf politischer und bildungsbezogener Ebene für die Zukunft der Ukraine in Europa arbeiten, entsteht in Städten wie Tschernihiw täglich Neues. Oft leise, aber mit spürbarer Wirkung.
Jeden Tag reparieren wir ein neues Fahrrad und Tschernihiw gewinnt einen weiteren Radfahrer dazu. An einem anderen Tag recyceln wir 10 Kilo Plastik und machen aus Müll etwas Nützliches. Diese kleinen Veränderungen motivieren mich. Ich hätte mir nie vorstellen können, wie viel Unterstützung, Engagement und neue Initiativen es in Tschernihiw gibt. Gerade jetzt im Krieg. Natürlich ist Krieg etwas Furchtbares. Viele Menschen sind gestorben, auch Freunde von mir. Viele Häuser wurden zerstört. Aber mein Traum ist es, dass unsere Stadt nach dem Krieg besser wird als je zuvor. Und genau das treibt uns an, weiterzumachen.
People died. A lot of my friends was affected. A lot of houses was burned. But my dream is to get better city after the war than it was before. And it motivates us to move on.
Das war die 3. Folge von Trümmer und Träume, Zivilgesellschaft für die Ukraine. Wenn sie Ihnen gefallen hat, teilen Sie sie und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. In den Shownotes finden sich wie immer weiterführende Informationen und Links zu den erwähnten Organisationen. Danke an unsere GesprächspartnerInnen und Ihnen fürs Zuhören. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf Gruppen, die auch im Krieg oft übersehen werden. Es geht um Romja und andere marginalisierte Gemeinschaften in der Ukraine und darum, wie sie für Sichtbarkeit, Teilhabe und Gerechtigkeit kämpfen, gerade jetzt.